Wir haben den Predigttext gehört, ein langer Text. Wir haben eigentlich nur die erste Hälfte gehört. Da kommt nochmal die ganze zweite Hälfte hinterher mit denen, die es nicht getan haben. Ein Text, über den man in ganz verschiedener Hinsicht nachdenken könnte. Man könnte ja gleich am Anfang stolpern. Was ist das, eine Vorstellung von einem Gericht, wo die Böcke und die Schafe getrennt werden, wo alle Völker vor dem Thron stehen und nur danach gerichtet werden, was sie getan oder nicht getan haben? Hallo Bruder Paulus, bist du damit einverstanden? Wir stoßen da auf eine Sache, wo wir merken, da müssten wir drüber nachdenken. Aber das ist heute nicht unser Thema. Wäre spannend. Wir haben Diakonie-Gottesdienst. Und da sind wir bei diesem Text, bei einem Text, der so ein Kerntext über Diakonie ist. Da ist die Rede von ganz vielen Dingen, die Menschen tun, um sich anderen zuzuwenden. Hungrige speisen, Dürstenden zu trinken geben, nackte kleiden, Fremde aufnehmen, Kranke besuchen, Gefangene besuchen. Ganz schnell haben sich in der Kirchengeschichte daraus die Werke der Barmherzigkeit entwickelt. Diesen sechs, die hier genannt sind, wurde dann noch das Tote begraben hinzugefügt. Und dann hat man immer wieder an diesem Katalog, sage ich mal, auch darüber nachgedacht. Was heißt das? Gibt es nur diese leiblichen Werke der Barmherzigkeit? Gibt es vielleicht auch noch geistliche Werke der Barmherzigkeit? Es gibt wunderbare Gemälde, wo all diese Werke aufgeführt sind, um klarzumachen, das sind Dinge, die gehören zu unserem Kernauftrag. Und das ist keine neue Idee. Elfriede hat uns am Anfang dieses Gottesdienstes den Wochenspruch gelesen. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Nichts als Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Und was das heißt, dieses Liebe üben, dazu finden wir schon im Alten Testament ganz, ganz viele Entfaltungen. Aber ich möchte heute wie mit einer Lupe nur auf einen ganz bestimmten kleinen Gedanken aus diesem Text gucken. Nämlich diese Formulierung, ihr habt mir, ihr habt mich. Und das, was dann geantwortet wird, das habt ihr mir getan. Das habt ihr für mich getan. Was spielt sich da ab zwischen dem, der etwas gibt und dem, der etwas empfängt, zwischen dem, der Hilfe braucht und dem, der Hilfe geben kann. Wenn wir in solche Situationen hineinkommen, dann sind das ja irgendwie immer so ungleichgewichtige Beziehungen. Da ist einer, der hat Brot, der hat zu trinken, der hat ein Haus. Und dann ist auf der anderen Seite einer, der hat das gerade nicht. Dem fehlt das Nötigste zum Leben, dem fehlt die Gemeinschaft, dem fehlt die Begegnung. Und in solchen Begegnungen, wo einer der ist, der hat und der andere hat nicht, da entsteht ganz schnell so ein Gefälle. Der eine ist oben, der ist stark, der weiß, wo es lang geht. Und der andere ist angewiesen und abhängig. Und allzu leicht passiert es auch in solchen helfenden Begegnungen, dass die eigentlich diese Abhängigkeit weiter fördern. Weil das tut ja auch gut, wenn man sich stark fühlen kann und helfen kann und wenn andere von einem abhängig sind. Aber dann passiert hier in diesem Text etwas, wo auf einmal dieses Gefälle eigentlich auf den Kopf gestellt wird. Denn da sagt Jesus, was ihr dem Menschen, den ihr als da unten betrachtet, als leicht zu übersehen tut, das tut ihr mir. Und dann ist auf einmal eine Jesus-Überraschung da. Dann ist auf einmal dieser Moment da, wo ich denke, halt, stopp, da gibt es gerade gar kein Oben und Unten mehr. Und wenn, dann bin ich eher der, der angewiesen ist, der unten ist. Wenn mir Jesus gegenüber ist, wenn der andere der mir auf den ersten Blick hilfsbedürftig erscheint, derjenige ist, dessen Hilfe ich brauche, der mir etwas schenken kann, von dem ich etwas lernen kann, der vielleicht manchmal meine Rettung ist? Das stellt unsere Gedanken über das Einanderhelfen ganz schön auf den Kopf. Der andere ist nicht das Objekt meiner Bemühungen. Er ist nicht als erstes der, der an mir sehen soll, wie toll ein Christ ist, ja, sondern ich darf in dem anderen Jesus sehen. Jesus macht sich so eins mit denen, die bedürftig sind, dass er sagt, was ihr denen getan habt, das habt ihr mir getan. Was für eine Überraschung. Und dann kommt die zweite Überraschung hinterher. Was ist denn das für ein Jesus, bitte? Jesus ist doch der, der Wunder tut, der die Dinge im Griff hat. Jesus ist doch nicht der, der hungert. Jesus ist doch der, der 5000 satt macht. Jesus ist doch der, der Leute gesund macht. Und jetzt auf einmal geht er ganz auf die andere Seite und sagt, ich bin der Hungrige, ich bin der Kranke, ich bin der Gefangene. So tief geht Jesus da rein. Ich merke, das stellt unsere Gedanken, auch unsere Glaubenserwartungen auf den Kopf, bürstet sie gegen den Strich. Es ist so leicht, Jesus im Wunder und in den Zeichen zu sehen und zu denken, jawohl, und wenn wir das erleben, dann erleben wir Jesus. Und an dieser Stelle macht Jesus klar, und ihr erlebt mich auch darin, wenn es nicht so ist. Ihr erlebt mich auch darin, wo das Leid bleibt und wo die Fragen bleiben, wo der Hunger bleibt, aber ein Mensch in diesem Hunger und in diesem Leid und in dieser Krankheit nicht allein und nicht ungetröstet bleibt. Da bin ich ganz genauso drin. In einem Lied ist das so schön zusammengebracht. Es gibt die wunderbare Heilung, die letzte Rettung in der Not. Und es gibt Trost in Schmerz und Leiden, ewiges Leben nach dem Tod. Jesus ist auf beide Arten zu erfahren, nicht nur im Wunder, sondern auch mitten in der Niedrigkeit, in den schwierigen Situationen, da wo wir merken, da ist uns ein bedürftiger Jesus vor Augen, einer, der auf uns angewiesen ist. Was für ein merkwürdiger Gedanke. Ich möchte uns einladen, uns im Alltag wirklich auf diese Überraschung einzulassen. Diese Überraschung, was das heißen kann, wenn ich in den Menschen, die mir begegnen, Jesus sehe. Wir werden nachher noch konkreter auch miteinander hinschauen, was das heißen kann. Aber wenn du heute, morgen, in den nächsten Tagen durch dein Leben gehst, dann mach die Augen auf für Jesus. Schau, wo du ihn sehen kannst. In dem Kind, in deiner Kita, in deiner Schule. Da, wo du für deinen Nachbarn einkaufst, der sich jetzt nicht mehr dazu traut. Da, wo du Kunden bedienst im Austausch. In den Momenten, wo du denkst, echt, und ich muss mich ausgerechnet darum kümmern jetzt. Kann das nicht jemand anders machen? Genau da, genau das ist der Jesus-Moment. Der Moment, wo du einem Menschen begegnest, der für dich Jesus ist. Wie anders könnte manche Situation ablaufen, wenn wir das vor Augen hätten? Ich finde das eine ganz große Herausforderung, weil wir oft in bestimmten Schubladen und Kategorien denken. Aber da, wo du dich auf den Weg machst, wo du einen Menschen anrufst, wo du einen Menschen besuchst, wo du einem Menschen hilfst mit was auch immer, da wirst du Jesus begegnen. Und das kann eine ganz große Überraschung werden. Ich sage euch, was immer ihr für einen meiner Brüder und meiner Schwestern getan habt Und wäre er oder sie noch so gering geachtet gewesen, das habt ihr für mich getan. Amen.